Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Bevor ich mit dieser Predigt beginne, ein paar Worte zum allgemeinen Bild. Es sieht zunächst so aus, dass dies die letzte Predigt sein wird, die ich hier in Amerika aufnehmen werde für, sagen wir mal, einen Monat oder so, weil ich mich dann nicht mehr in Amerika befinden werde für diese Zeit. Wir werden versuchen, während des Laubhüttenfestes Predigten auf Internet aufzuladen, aber ob das so gleich klappt, wissen wir nicht. So, dann möchte ich Sie bitten, dass Sie mir keine E-Mails schicken während des nächsten Monats oder so, es sei denn, es handelt sich um Notlagen, weil ich nicht in der Lage sein werde, im Großen und Ganzen E-Mails während dieser Zeit zu beantworten. Nun ist es auch so, dass viele mir auch E-Mails schreiben, um das deutlich zu machen, die eigentlich überflüssig sind, wenn man sich selbst die Mühe machen würde, die Fragen sich selbst zu beantworten anhand von der Information, die auf unserer Webseite auf postenstehen.de erhältlich ist. Denn vielfach ist die Antwort, die ich Ihnen gebe, auch nur ein Verweis auf das, was Sie selbst auf der Webseite finden könnten. Nun, wie Sie vielleicht hören, ist meine Stimme ein wenig belegt. Das liegt daran, dass ich in der Tat eine starke Erkältung hatte und ein wenig immer noch habe. Und diejenigen von Ihnen, die darum wussten und darüber gebetet haben, möchte ich mich sehr dafür bedanken. Wir haben ja demnächst eine Reise vor uns. Und zwar, wenn ich sage wir, das bedeutet meine Frau und ich und auch meine gesamte Familie, meine Kinder, Schwiegertochter, Schwiegersohn, Enkelkinder. Und wir bitten schon um Ihre Gebete für eine angenehme Reise ohne Krankheit und ohne Probleme. Und wenn Sie diese Predigt hören, dann werden Sie sie am Sabbat, dem 23. September, hören. Zumindest ist das der Zeitpunkt, für den diese Predigt aufgenommen wird. Mit anderen Worten, nach dem Posaunenfest, das viele von Ihnen dann bereits schon begangen haben werden. Aber der 23. September ist auch deshalb interessant, weil er sich auf eine gewisse astronomische Planetenkonstellation erstreckt, so wie das einige sehen. Und ich möchte ein wenig heute über diese Frage mit Ihnen sprechen. Nicht nur alleine im Hinblick auf diese Frage, aber auch im Hinblick darauf, was von diesen himmlischen Zeichen zu halten ist. Das fing ja bereits mit dem 13. August an, wo es ja eine Sonnenfinsternis gab. Und jetzt am 23. September, wo es eine Sternenkonstellation gibt, die allerdings mit dem bloßen Auge kaum erkennbar ist. Da braucht man schon Teleskope dafür, um überhaupt dies erkennen zu können. Aber wie sieht das aus? Hat das irgendeine biblische Bedeutung? Was sagt uns Gott über himmlische Zeichen, die wirklich von Bedeutung sind? Ich möchte beginnen, Ihnen einen Artikel vorzulesen, den ich auf dem Internet gefunden habe. Einem Artikel aus der Catholic News Agency oder CNA, der am 14. August 2017 veröffentlicht wurde, aber scheinbar war er bereits vorher veröffentlicht worden. Aber noch einmal wurde er dann auf dem Internet hochgeladen. Und dieser Artikel ist von Monsignore Florian Kolfhaus geschrieben und besagt Folgendes. Die Kirche feiert die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Sie blickt heute nach oben und sucht das große Zeichen, von dem die Liturgie spricht, wenn sie aus der Offenbarung des Johannes zitiert. Es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, der Mond zu ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Offenbarung 12, Vers 1. Festen Fußes hält sie das Böse nieder, das im Bild des Mondes, des unstetigen Gestirns der Nacht, angedeutet ist. Diese Zeilen sind in einem geistlichen Sinne gemeint. Wohl kaum ein Katholik wird das Fernglas nehmen und den Himmel absuchen, um dort das große Zeichen zu finden, von dem der heilige Johannes spricht. Und doch dürfen wir das Wort des Apostels schon sehr bald ganz wörtlich nehmen, um tatsächlich am Firmament das kosmische Bild zu suchen, von dem er in Offenbarung spricht. Am 20. November 2016 trat der Planet Jupiter in das Sternzeichen der Jungfrau ein und bleibt dort bis zum 23. September 2017. Jupiter ist das Symbol des höchsten Gottes, des großen Königs, des Herrn des ganzen Universums. Er verweilt etwas mehr als 9 Monate in der Jungfrau, die Zeit, in der ein Kind unter dem Herzen der Mutter heranwächst. Wie sollte man als Christ darin nicht eine Anspielung auf die Menschwerdung des Gottessohnes erkennen, der im Schoß Mariens heranwachsen wollte, um dann von ihr geboren zu werden? Die Schrift bezeugt uns, dass die Magier aus dem Orient in den Sternen die Geburt eines Herrschers in Israel erkennen konnten. Hier geht es nicht um Astrologie, also um die abergläubische Zukunftsdeutung, sondern um die Beobachtung des Gestirns und die Frage, welche Botschaft der Herr durch seine Schöpfung uns sagen möchte. Interessant ist in der Tat, ich zitiere hier auszugsweise, dass diese außergewöhnlichen Ereignisse mit der 100-Jahr-Feier der Erscheinungen von Fatima zusammenfallen. Am 13. Oktober 1917, als sich Maria zum letzten Male den 3 Kindern zeigte, hat sie sich in gewisser Weise als die von Johannes geschaute Frau offenbart und ein weithin sichtbares Sonnenwunder gewirkt. Auch das sagt der heilige Johannes in den Versen unmittelbar vor der Vision des großen Zeichens. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Offenbarung 11, Vers 9. Die Bundeslade, die Gottes Thron und Ort seiner geheimnisvollen Anwesenheit war, ist Maria. Sie hat wirklich Gott getragen. Am 23. September 2017, dem Tag also, an dem die außergewöhnliche Planetenkonstellation enden wird, also Jupiter aus der Jungfrau heraustritt, kommt es dazu, dass sich die Sonne hinter dem Sternbild der Virgo erhebt, während unterhalb der Mond sichtbar sein wird. Über der Jungfrau formen die 9 Sterne des Löwen, zusammen mit den Planeten Venus, Merkur und Mars eine Krone. Diese Konstellation entspricht genau dem, was Johannes als großes Zeichen am Himmel geschaut hat. Die Jungfrau bekleidet sich mit der Sonne, der Mond zu ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Falsch wäre es, würde man nun in apokalyptische Zeichen- oder Zahlenspielchen verfallen, um Ereignisse der Zukunft vorhersagen zu wollen. Andererseits, wieso sollten wir nicht annehmen dürfen, dass Gott diese außergewöhnlichen Sternkonstellationen geplant hat, um auf seine Tochter, Mutter und Braut zu verweisen und uns an die mit der Sonne bekleidete Frau, die vor 100 Jahren in seinem Auftrag zur Erde kam, zu erinnern und ihre Botschaft erneut zu bestätigen? Erwarten wir voller Freude den Triumph ihres unbefleckten Herzens, den Sieg der wahren Liebe. Sie hat es versprochen, Adveniat Regnum Mariae, möge das Reich Mariens kommen. Soweit dieser Artikel. In aller Fairness muss man sagen, nicht alle Katholiken würden damit total übereinstimmen, aber viele schon. Was ist von diesem Artikel zu halten? Was ist von dieser Sternenkonstellation am 23. September zu halten? Was war von der Sonnenfinsternis vom 13. August zu halten, im Lichte biblischer Aussagen? Zunächst möchte ich kurz noch einmal auf diesen Artikel zurückkehren und zurückgehen und Ihnen einige der total falschen Aussagen nahebringen. Da heißt es zunächst, die Kirche feiert die Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Die Bibel sagt nichts davon, dass Maria in den Himmel aufgefahren sei, ob mit Leib oder mit Seele. Maria liegt tot im Grab, wie alle Menschen tot im Grab liegen und auf die Auferstehung warten. Wenn ein Christ gestorben ist, dann wird er in der ersten Auferstehung sein, wenn Christus zurückkommt. Der einzige Mensch, der jemals in den Himmel gefahren ist, ist Jesus Christus, als er auferweckt wurde. Der Mensch fährt nicht in den Himmel und schon gar nicht im Zeitpunkt seines Todes, denn dort liegt er tot im Grabe. Also diese ganzen Ideen, dass Maria auch später den Kindern erschienen sei, Fatima erschienen sei, entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Maria ist tot im Grab. So dann, inwieweit bezieht sich der Mond auf das Böse? Das heißt, ihr festen Fußes hält sie das Böse nieder, das im Bild des Mondes, des unstetigen Gestirns der Nacht angedeutet ist. Das ist auch eine Interpretation, die in keinster Weise dem entspricht, was die Bibel sagt. Aber können wir uns wirklich vorstellen, dass Gott eine Planetenkonstellation benutzt, die ganz klar und deutlich auf heidnische Ursprünge hinweist, auf Jupiter, Symbol des höchsten Gottes. Und meinen Sie wirklich, dass Gott jetzt diesen Jupiter in irgendeiner Form auf sich anwendet, um dort eine Sternkonstellation herzustellen, die das irgendwo deutlich macht? Es heißt dann auch, dass Magier aus dem Osten in den Sternen die Geburt eines Herrschers erkennen wollten. Diese Weisen aus dem Morgenlande. Die Bibel sagt nichts davon, dass das Magier waren, dass das Sterndeuter waren. Sie sagt auch nichts davon, dass sie in den Sternen versucht hätten herauszufinden, wann Christus geboren wird, der Messias. Es geht darum, diese Weisen aus dem Morgenland haben einen Stern gesehen. Und dieser Stern war kein normaler Stern. Vielfach bezeichnet die Bibel Engel als Sterne. Und es ist klar, wenn man die ganze Erzählung liest, dass es dies ein Engel war, der den Weisen aus dem Morgenlande erschien. Als sie dann aber nach Jerusalem kamen, da wussten sie nicht, wo jetzt Christus geboren wurde. Ihnen wurde gesagt, ja, es muss in Bethlehem sein. Und dann sahen sie wieder den Stern, der sie nach dem Haus führte, in dem Christus war. Und der sich dann auf das Dach, sagen wir einmal, oder dann irgendwie deutlich gemacht hat, wo Christus lebte. Das war kein normaler Stern. Stellen Sie sich einmal vor, dass ein Stern, der jetzt irgendwie vor denen herläuft, um denen irgendwie deutlich zu machen, wo jetzt Christus sein würde. So, dann wird hier, wie gesagt, von Maria gesprochen, die zum letzten Mal den drei Kindern erschien. Und da soll es auch ein Sonnenwunder gegeben haben. Was immer das war, wenn es sich in der Tat um eine tatsächliche Sache gehandelt haben sollte, dann war sie mit Sicherheit nicht von Gott. Gott würde auf solche Weise in keinster Weise handeln. Vielfach war es aber auch so, dass Kinder sich möglicherweise Dinge einbilden, vielleicht ja schon, da sie Ideen hatten, sodass man auch nicht davon unbedingt ausgehen kann, dass das alles tatsächlich so gewesen ist. Aber wenn, dann war dies eine nicht göttliche Erscheinung. Es heißt, die Bundeslade ist Maria und Maria hat Gott getragen. Also das ist schon eine sehr merkwürdige Aussage, die man absolut ablehnen muss. Und vieles mehr wird in diesem Artikel gesagt, was absolut falsch ist. Es wird gesagt, dass Maria als die Mutter Gottes bezeichnet wird. Die Mutter Gottes. Nun, Jesus Christus wurde ein Mensch, als er im Mutterleibe von Maria gezeugt wurde. Sie war in keinster Weise die Mutter Gottes. Sie war die Mutter des Menschensohnes Jesus Christus. Es war Jesus Christus, der Maria erschaffen hat, wie er alle Menschen erschaffen hat. Gott der Vater hat alle Menschen durch Jesus Christus erschaffen. Und zum Schluss noch diese Idee, dass wir auf das Reich Mariens warten sollen. Wo steht das in der Bibel? Nirgendwo wird in der Bibel irgendetwas gesagt über das Reich Mariens. Es geht um das Reich Gottes. Und Christus wird auf diese Erde kommen, um das Reich Gottes auf dieser Erde zu errichten. Also alles dies, was wir jetzt in diesem Artikel gelesen haben, ist verkehrt. Und damit ergibt sich auch dann folgende Feststellung. Was dieser Artikel gesagt hat über diese Sternkonstellation, dass das irgendeine Bedeutung haben soll im Hinblick auf Offenbarung, ist verkehrt. Und das möchte ich Ihnen heute nahebringen. Ich werde ausschließlich von der neuen Lutherbibel 2009 zitieren, es sei denn, ich werde Ihnen andere Übersetzungen bekannt geben. Und ich möchte ein wenig über diese himmlischen Zeichen eingehen, von denen die Bibel spricht, um deutlich zu machen, wie die anders aussehen, total anders aussehen, als das, was man so als Sonnenfinsternis und als diese Sternenkonstellation vom 23. September ansieht. Matthäus 24 und Vers 1. Matthäus 24 und Vers 1, da heißt es, als Jesus den Tempel verließ, wegging, da kamen seine Jünger, traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sagte zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, da traten seine Jünger für sich alleine zu ihm und sagten, sag uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein? Achten wir darauf. Drei Fragen werden hier angesprochen. Zunächst, wann wird dies geschehen? Wann wird dieser Tempel zerstört werden, von dem Christus ja gerade gesprochen hat? Und so dann, wann wird das Zeichen deines Kommens sein? Und wann wird das Zeichen des Endes der Welt sein? Nun, Christus beschreibt dann auch die Zerstörung des Tempels, aber hören wir uns an, was er hier weiter sagt in Vers 4. Und Jesus antwortete ihnen: Sehet zu, dass euch niemand verführt. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Und ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Sehet zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen, Vers 8. Was Christus hier beschreibt, sind zunächst einmal die vier Reiter der Apokalypse, die beginnen würden zu reiten. Vier Reiter der Apokalypse, die kennen Sie ja alle. Die ersten vier Siegel, das weiße Pferd, das rote Pferd, das schwarze Pferd und das fahle Pferd. Und damit sind eben diese Symbole hier angesprochen. Verführung, Kriege, Hungersnöte, Seuchen. Aber er sagt, alles dies ist der Anfang der Wehen. Damit ist das Ende noch nicht erreicht. Die würden natürlich weiterreiten bis hin zur Wiederkunft Christi, das schon. Aber damit würde dieser Prozess in Gang gesetzt. Er fährt fort zu sagen in Vers 9, dann werden sie euch in Trübsal übergeben und werden euch töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen Völkern gehasst werden. Dann werden sich viele ärgern und oder Anstoß nehmen, werden einander verraten, einander hassen. Es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit, die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe Gottes wird hier angesprochen, in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden, der wird selig werden, der wird das Heil erlangen. Nach den vier Reitern der Apokalypse, nach den ersten vier Siegeln, wird das fünfte Siegel im Buch der Offenbarung aufgetan. Es geht hier um Märtyrertum, um Verfolgung von Christen. Das ist genau hier angesprochen. Wann wird das geschehen? Zu dem Zeitpunkt, wenn die Bibel von der großen Trübsal, dieser Trübsal, spricht. Zunächst einmal haben wir die vier Reiter. Dann haben wir Beginn der Trübsal. Jetzt kommt ein Einschub in Vers 14. Und dieses Evangelium vom Reich Gottes, nicht vom Reich von Maria, dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden als Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Damit beantwortet er jetzt die Frage nach dem Zeichen des Endes, dieses Zeitalters. Wenn das Evangelium vom Reich Gottes zu einem Zeugnis allen Völkern verkündigt wird, dann wird das Ende kommen. Das Ende dieses gegenwärtigen, bösen, üblen, von Satan beherrschten Zeitalters. Fahren wir aber jetzt fort in Vers 15. Denn Christus ist noch nicht fertig mit der großen Trübsal. Er sagt, und wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung in der heiligen Stätte sehen werdet, wodurch durch den Propheten Daniel gesagt ist, wer das liest, der merke auf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dache ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Felde ist, der kehre nicht um, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Er sagt, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Vers 21, denn es wird dann eine große Trübsal sein, wie noch keine gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und wie auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Kein Mensch würde überleben. Aber wegen der Auserwählten werden jene Tage verkürzt. Hier geht Christus hauptsächlich auf eine nationale Verfolgung von Juda ein, die im gleichen Zeitpunkt so stattfinden wird wie das Martyrium von den Gerechten. Aber es geht hier auch um eine Zeit, wo es letztlich eine Überlebensbedrohung für alle Menschen geben wird. Keiner würde gerettet werden, keiner würde am Leben bleiben, wenn nicht Christus kommen würde, um dies zu beenden, um diese Zeiten zu verkürzen. Aber jetzt fahren wir fort, in Vers 23 zu lesen. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, dann sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, oder wie die Mengebibel sagt, womöglich, auch die Auserwählten verführt würden. Also wo es möglich ist, da könnten sogar auch die Auserwählten verführt werden. Seht, ich habe es euch vorausgesagt. Und darum, wenn sie euch sagen werden, siehe es in der Wüste, dann glaubt oder geht nicht hinaus. Siehe es im Hause, dann glaubt es nicht. Vers 27. Denn wie der Blitz von Osten ausfährt und bis zum Westen leuchtet, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Lesen wir Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns im Himmel erscheinen. Und dann werden alle Völker auf Erden wehklagen und werden den Menschensohn in den Wolken des Himmels kommen sehen. Mit großer Kraft und Herrlichkeit. Hier beantwortet er nun die Frage nach dem Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi. Die Wiederkunft wird eine öffentliche Wiederkunft sein, keine heimliche Entrückung. Er wird sich sichtbar zeigen den Menschen. Das ist das Zeichen seiner Wiederkunft. Und damit spricht er die dritte Frage an. Was ist das Zeichen deines Kommens? Er wird sichtbar kommen. Die ganze Idee von einer heimlichen Entrückung ist absolut verkehrt. Die ganze Idee, dass Christus zweimal zurückkommen würde, ob sichtbar oder unsichtbar, das erste Mal, ist absolut verkehrt. Er wird einmal zurückkommen. Das Zeichen seiner Wiederkunft wird sein, man kann ihn sehen. Er wird sich sichtbar den Menschen zeigen und die Menschen werden voller Angst sein, voller Furcht sein, denn sie werden nicht erkennen unbedingt, dass dies der wahre Jesus Christus ist, der zurückkommt. Aber kehren wir jetzt zu Vers 29 zurück. Gleich nach der Trübsal jener Tage, schauen Sie, nach der Trübsal, nachdem die begonnen hat, da wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond wird nicht scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das sind die sogenannten himmlischen Zeichen, die auch im Buch der Offenbarung beschrieben werden. Die fangen aber erst an, nachdem die große Trübsal begonnen hat. Was sind diese himmlischen Zeichen? Die Sonne verdunkelt sich, der Mond wird nicht scheinen, Sterne fallen vom Himmel, die Kräfte der Himmel werden erschüttert. Wenn wir uns die Parallelstelle in Markus anschauen, Markus Kapitel 13, Vers 4, da wird nämlich ebenfalls die Frage gestellt, sage uns, wann wird das geschehen und welches wird das Zeichen sein, wann sich das alles erfüllen wird. Also hier wird alles zusammengefasst. Aber Christus geht schon darauf ein, dass er differenziert. Und er sagt in Vers 8 in Markus 13, es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. Erdbeben werden sich an verschiedenen Orten ereignen. Und es wird Hungersnöte und Unruhen geben. Und das ist der Anfang der Wehen. Das wird hier so dargestellt, als ob die Frau gebiert, sie hat jetzt die Wehen zu Anfang. Nach einer gewissen Zeit dann wird sie dann das Kind hervorbringen. In diesem Falle die Kirche Gottes. Aber schauen Sie, Unruhen werden hier auch erwähnt. Und wie viele Unruhen haben wir heute? Unruhen im Hinblick auf alle diese möglichen Naturkatastrophen, Naturereignisse, Terroristen, die wahnsinnig geworden sind, herumgehen, umbringen wollen, wen sie nur können. Satanisch beeinflusste, wenn nicht sogar von denen besessene Menschen. In Vers 19 heißt es dann, denn in diesen Tagen wird eine solche Trübsal sein, also nachdem alles dies bereits schon begonnen hat, wie sie nie gewesen ist bis jetzt, vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat und auch nicht mehr sein wird. Aber dann in Vers 24, aber in jenen Tagen nach dieser Trübsal, also nachdem diese Trübsal begonnen hat, wird sich die Sonne verdunkeln, der Mond wird nicht scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Können Sie sich diese Stellen durchlesen über diese himmlischen Zeichen und in irgendeiner Form eine Parallelität sehen zu einer vorübergehenden Sonnenfinsternis oder einer Sternenkonstellation, die auf heidnischen Ideen beruht, die man gar nicht so richtig sehen kann, es sei denn, man hat Teleskope. Das sind ganz andere himmlische Zeichen, von denen Gott spricht, auf die man warten soll und auf die man achten soll. Lukas 21, eine weitere Parallelstelle. Lukas 21, Vers 7. Da fragten sie ihn: Meister, wann wird das geschehen und welches ist das Zeichen, wann das geschehen wird? Auch hier wiederum wird alles so zusammengefasst in dieser Frage. Aber in Matthäus wurde das ja schön differenziert. Vers 11. Es werden an verschiedenen Orten starke Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen eintreffen. Auch am Himmel werden schreckliche Dinge und große Zeichen geschehen. Aber wann? Wann? Schauen Sie auch die vier Reiter der Apokalypse. Die reiten ja weiter. Die hören ja nicht auf zu reiten, wenn die große Trübsal beginnt. Und wenn die große Trübsal beginnt, dann hört die auch nicht auf bis zum Zeitpunkt der Wiederkunft Christi. Und während der großen Trübsal werden dann die himmlischen Zeichen erfolgen. Nicht vorher. Was sagt er hier in Vers 12? Aber vor diesem allem, also vor Beginn der großen Trübsal, werden sie die Hände an euch legen, oder vielmehr vor den himmlischen Zeichen, werden sie die Hände an euch legen und euch verfolgen. Und dann wird hier wiederum die Verfolgung beschrieben, dieses Martyrertum, auf das wir bereits eingegangen sind. Es geht hier um die große Trübsal im Hinblick auf das Volk Gottes. Wir lesen davon in Offenbarung Kapitel 13. Ein solches Martyrertum, eine solche Verfolgung wahrer Christen wird kommen, wird noch kommen. Offenbarung 13, angefangen in Vers 5. Dann wird ihm, dem Tier, diesem Herrscher, der kommen wird, diesem Führer, dann wird ihm ein Maul gegeben, um große Dinge zu reden und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, um 42 Monate lang, 3,5 Jahre, zu wirken. Und er öffnete sein Maul mit Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die im Himmel wohnen zu beleidigen. Und ihm wurde gegeben, Vers 7, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stimmen und Stämmen und Sprachen und Nationen. Gehen wir zurück zu Lukas 21 und lesen wir nun Vers 23. Es geht nicht nur um eine Verfolgung wahrer Christen im Zeitpunkt der großen Trübsal. In Vers 23 heißt es: Und wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not auf Erden und Zorn über diesem Volk sein. Ganz spezifisch wird hier wiederum das Haus Juda angesprochen. Große Not wird es geben zu dem Zeitpunkt. Eine nationale Verfolgung. Aber nicht nur geht es hier um das Haus Juda. Es geht eben auch um das Haus Israel. Man muss natürlich wissen heute, wo das Haus Juda und wo das Haus Israel zu finden ist. Das Haus Jakob. Schauen wir uns Jeremia Kapitel 30 an. Wie ich immer und immer schon gesagt habe, die große Trübsal ist eine Verfolgung gegen das physische und geistliche Israel. Das geistliche Israel waren Christen, das physische Israel, die Nachfahren des Hauses Israel und Juda, die man heute im Staat Israel findet, die man heute in Großbritannien findet, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Neuseeland und in anderen englischsprachigen Nationen. Jeremia 30, Vers 7. Es ist ja ein großer Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst für Jakob, doch soll er daraus errettet werden. Zunächst einmal muss er hinein, soll dann daraus errettet werden. Die Schlachterbibel schreibt, es ist eine Zeit der Drangsal. Die Elberfelder-Bibel schreibt, es ist eine Zeit der Bedrängnis. Es geht um die große Trübsal. Viel verwirrt auch in anderen Übersetzungen, wenn von Trübsal die Rede ist, das Wort Bedrängnis gebraucht oder Drangsal. Darum geht es hier. Aber schauen Sie, die himmlischen Zeichen, die fangen erst an, nachdem die große Trübsal begonnen hat, nicht zuvor. Lukas 21. Lukas 21, die Verse 25 und 26. Lukas 21 und Vers 25. Dann, nachdem also die große Trübsal hier beschrieben wurde, dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen und auf Erden wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf Erden kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. So beschreibt es Lukas. himmlische Zeichen an Sonne und Mond und Sternen. Den Völkern wird bange sein beim Brausen des Meeres. Die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Hört sich nicht so an wie eine vorübergehende, unerhebliche, unbedeutende Sonnenfinsternis oder eine Sternenkonstellation, wo Planeten, die mit heidnischen Namen benannt werden, da irgendwie sich zusammenfinden. Die himmlischen Zeichen werden in Offenbarung Kapitel 6 wie folgt beschrieben. Offenbarung Kapitel 6, angefangen in Vers 12. Und ich schaute, als es das sechste Siegel öffnete. Das fünfte Siegel war die große Trübsal. Hier kommt das sechste Siegel, also danach. Und siehe, da ereignete sich ein starkes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein schwarzer Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort fortbewegt. Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen, die Reichen, die Hauptleute, die Mächtigen, alle die und alle Freien, verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge und sagten zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Und, wie es heißen sollte, vor dem Zorn des Lammes. Sowohl der Vater als auch der Sohn werden hier angesprochen. Denn der große Tag seines Zornes, oder auch besser ihres Zornes, ist gekommen und wer kann bestehen? Schauen Sie, die große Trübsal zunächst wird dann durch die himmlischen Zeichen erweitert, könnte man sagen. Die himmlischen Zeichen beginnen dann, nachdem die große Trübsal bereits begonnen hat. Die Schlachterbibel hat eine sehr interessante Anmerkung hier, um zu erklären, wie das zu verstehen ist. Der Mond wird wie Blut, die Sonne wird schwarz, die Sterne des Himmels fallen auf die Erde, die Himmel entweicht wie eine Buchrolle. Oder der Himmel entweicht wie eine Buchrolle, heißt es hier. Die Schlachterbibel sagt, das Erdbeben wird begleitet sein von zahlreichen Vulkanausbrüchen, sodass große Mengen Asche und Staub in die Erdatmosphäre geschleudert werden. So wird sich die Sonne verfinstern und der Mond eine blutig-rote Färbung annehmen. Mit den Sternen sind massive Asteroiden oder Meteoritenregen gemeint. Schauen wir uns einmal das Buch Joel an, Kapitel 3, das noch mehr auf diese himmlischen Zeichen eingeht. Joel, Kapitel 3, und lesen wir angefangen Vers 3. Joel, Kapitel 3 und Vers 3. Und ich will Wunderzeichen am Himmel und auf Erden geben, Blut, Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, bevor dann der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Schauen Sie, zunächst die große Trübsal, dann die himmlischen Zeichen, dann der Tag des Herrn, wenn Gott eingreifen wird in die Ereignisse dieser Welt, der ungefähr so ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen wird, aber natürlich parallel weiterlaufen wird mit der großen Trübsal und auch möglicherweise mit den himmlischen Zeichen. Und natürlich auch mit den vier Reitern die Apokalypse, die auch weiter reiten werden. Aber das sind die himmlischen Zeichen, wie sie im Buch Joel beschrieben werden. Und in Joel Kapitel 2 und Vers 10 wird noch mehr dazu gesagt. Joel Kapitel 2 und Vers 10, es geht hier um eine Armee, eine militärische Macht, die sehr viel Unheil anrichten wird. Und vor ihnen erzittert das ganze Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne halten ihren Schein zurück. Hier wird klar ein Zusammenhang hergestellt zwischen den Aktivitäten dieser schrecklichen menschlichen Armee und diesen himmlischen Zeichen. Mit anderen Worten, die Finsternis wird aufgrund des Rauches von Kriegswaffen erzeugt. Und das wird auch klar in Offenbarung Kapitel 9 und Vers 2 beschrieben. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 2, wo wir lesen. Ein Engel schloss den Schacht des Abgrundes auf, und da stieg ein Rauch aus dem Schacht auf wie Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden vom Rauch aus dem Schacht verfinstert. Und was hier beschrieben wird, sind die Aktivitäten dieser militärischen Macht, die durch ihre Kriegswaffen diesen Rauch, der dann dadurch entsteht, Sonne und Mond verfinstern. Und der Mond hat dann so ein blutähnliches rotes Aussehen, würde es bekommen. Schauen Sie, die große Trübsal, wie ich sagte, bezieht sich auf einen Angriff, wenn man das so sagen will, gegen das geistige und das physische Israel. Und das physische Israel ist heute, wie ich sagte, unter anderem Amerika. Amerika ist heute die stärkste militärische Macht. Es wurde gerade das 70-jährige Bestehen der Air Force gefeiert, der amerikanischen Luftwaffe. Ich wusste gar nicht, dass es davor gar keine amerikanische Luftwaffe gab. So vor 70 Jahren, 1947, wurde sie ins Leben gerufen. Aber es wurde auch hier sehr bemängelt, dass zurzeit keine wirksame Ausbildung besteht bezüglich der amerikanischen Streitkräfte. Das heißt, dass mehr Amerikaner bei Trainingsübungen sterben als im Krieg. Es wurde gesagt hier, dass in 5 Jahren andere Länder es gleich tun werden mit der amerikanischen Macht. Nun, es wurden jetzt sehr hohe Gelder bewilligt, um der amerikanischen Armee, den amerikanischen Streitkräften zu helfen, dass die sich besser irgendwo jetzt ausbilden können. Aber letztendlich ist es alles unerheblich. Denn was sagt uns Gott? In Jesaja Kapitel 30 und Vers 17. Man darf bei all diesen Plänen, diesen Ideen nicht vergessen, was Gott uns sagt. Ich habe heute Morgen die Rede von Präsident Trump zu den Vereinigten Nationen gehört. Eine sehr eindrucksvolle Rede. Aber man darf nicht vergessen, dass alles dies, es hört sich gut an, letztendlich nicht durchgesetzt werden wird, weil Gott es verhindert. In Jesaja 30, Vers 17, da heißt es, denn 1000 von euch werden vor dem Drohen eines Einzigen fliehen. Vor dem Drohen von 5 werdet ihr alle fliehen, bis ihr übrig bleibt wie ein Mastbaum oben auf einem Berg und wie ein Banner oben auf einem Hügel. Eine Endzeitprophezeiung an das Haus, das moderne Haus Israel. 5. Mose, Kapitel 32 und Vers 30 sagt uns das Gleiche. 5. Mose 32, Vers 30. Wie geht es zu, dass einer 1000 jagt und 2 10.000 in die Flucht schlagen? Ist es nicht so, dass ihr Feld sie verkauft hat und der Herr sie dahingegeben hat? Warum? Weil sich das Modernhaus Israel gegen Gott gewendet hat, in Sünde lebt, Sünde nicht akzeptieren will als das, was es ist, nicht bereuen will, nicht umkehren will, nicht zu dem wahren Gott der Bibel zurückkehren will. Schauen wir uns wiederum eine Stelle im Buch Joel an, Kapitel 4. Joel, Kapitel 4, und lesen wir Vers 10. Macht aus euren Pflugscharen Schwerter, aus euren Sicheln Lanzen. Das geschieht vor der Wiederkunft Christi, denn wenn Christus das Reich Gottes hier auf Erden errichtet, wird genau das Gegenteil erfolgen. Dann werden aus Schwertern Pflugscharen gemacht werden und aus Lanzen Sicheln. Aber hier zuvor wird dies geschehen. Der Schwache soll sagen, ich bin stark. Schwache Nationen werden sich auflehnen gegenüber die machtvollen Staaten von Amerika und anderen machtvollen Ländern. Warum? Weil das Gott zulassen wird. Denn er hat eine Lektion, die er diesen Menschen zunächst einmal beibringen will. Und dann wird er mit allen Nationen umgehen. In Ezekiel Kapitel 7, Vers 14 wird deutlich, dass egal wie machtvoll die Streitkräfte sein mögen, es spielt gar keine Rolle. Warum? Ezekiel 7, Vers 14. Lasst sie nur die Posaune blasen und alles zurüsten. Es wird doch niemand in den Krieg ziehen, denn mein Grimm geht über das ganze Volk. Gott sagt, es wird dahin kommen, dass die Menschen nicht mehr Krieg führen wollen. Nicht, weil sie erkannt haben, dass Krieg falsch wäre, sondern aus Lustlosigkeit, aus Apathie, vielleicht aus einem Desinteresse an ihrem eigenen Land. Es ist ein Nuklearkrieg, der kommen wird, der prophezeit ist. Ich weiß, viele wollen das nicht hören, viele sind damit nicht einverstanden, viele meinen, das kann doch gar nicht sein, dann würde doch die gesamte Welt verseucht werden. Sicherlich. Aber Gott kann natürlich auch eine solche Verseuchung wieder rückgängig machen, wenn Christus zurückkommt auf diese Erde, um zu herrschen. Das ist ja gar kein Problem. Aber ein Nuklearkrieg ist prophezeit. Zunächst ein Nuklearkrieg gegen das moderne Haus Israel und das moderne Haus Juda. Schauen wir uns das Buch Amos an. Kapitel 3 und Vers 15. Amos Kapitel 3. Und lesen wir Vers 15. Ich werde das Winterhaus und das Sommerhaus zerstören, und die elfenbeinernen Häuser werden untergehen, und viele Häuser verschwinden, sagt der Herr. Wie werden die Häuser verschwinden? Die werden sich in Luft auflösen, in Asche auflösen, durch nukleare Angriffe. Viele Stellen zeigen uns dies. Jesaja, Kapitel 22. Jesaja, Kapitel 22, angefangen Vers 2. Jesaja 22, angefangen in Vers 2. Du von Lärm erfüllte, lärmende Stadt, eine fröhliche Stadt, deine Erschlagenen sind nicht mit dem Schwert erschlagen und nicht im Kampf gestorben. Wie? Durch einen Nuklearangriff. Die haben gar keine Möglichkeit, sich irgendwo mit dem Schwert Mann gegen Mann zu verteidigen. Alle deine Anführer flohen zusammen, ohne dass ein Bogenschuss fiel. Und wurden gefangen. Und dann wurden sie natürlich aus diesen Ländern weggenommen. Nicht mit dem Schwert erschlagen, heißt es. Nicht im Kampf gestorben. Etwas Ähnliches wird über das moderne Assyrien gesagt, in Kapitel 31, Jesaja 31 und Vers 8. Assyrien wird fallen, nicht durch Mannesschwert. Und soll vernichtet werden, nicht durch Menschenschwert, und wird doch vor dem Schwert fliehen, und seine jungen Männer werden zur Zwangsarbeit gezwungen. Das wird geschehen, wenn Gott eingreift. Der Punkt ist der, es wird kein natürlicher Krieg geben, wo man gegeneinander kämpft mit dem Schwert. Es geht hier ganz eindeutig um eine andere Aktion, die hier beschrieben wird. Ezekiel Kapitel 6 und Vers 6. Ezekiel 6 und Vers 6. Wo ihr wohnt, da sollen die Städte wüst und die Höhen zur Einöde werden. Wo immer ihr auch wohnt, sagen andere Stellen, andere Übersetzungen, werden eure Städte, die Hauptstädte zumindest, die größeren Städte, total wüst werden, zur Einöde. Warum? Sie werden vernichtet werden durch nukleare Angriffe. Hosea Kapitel 5. Es geht nicht nur um die Städte. Hosea Kapitel 5. Und Vers 9, denn Ephraim, das moderne Großbritannien, soll zur Wüste werden, das gesamte Land. Zu der Zeit, wenn ich sie strafen werde, und davor habe ich die Stämme Israels beständig gewarnt, und wir geben ihnen die Warnung heute. Dies wird geschehen. Die meisten Menschen wollen davon nichts wissen, wollen wie der sprichwörtliche Strauß ihren Kopf in den Sand stecken, meinen, wenn wir das tun, dann wird es nicht geschehen. Es wird geschehen. Gott sagt, es wird geschehen. Letztendlich wird es zu einem weltweiten Nuklearkrieg kommen, nicht nur im Hinblick auf einen Angriff gegenüber das moderne Haus Israel. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 9 an. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 18. Offenbarung 9 und Vers 18. Von diesen drei Plagen wurde ein Drittel der Menschen getötet. Es geht hier nicht nur um Israeliten und Juden. Vom Feuer, dem Rauch und dem Schwefel, der aus ihren Mäulern hervorkam. Es werden hier also moderne Waffen beschrieben, die ein Drittel aller Menschen töten werden durch Rauch und Schwefel und Feuer. Das kann durch konventionelle Waffen nicht geschehen. Da sind andere Waffen mit gemeint. Jesaja, Kapitel 24 und Vers 1. Jesaja 24 und Vers 1. Siehe, der Herr macht die Erde leer und öde. Er kehrt um, was darin ist, und zerstreut seine Bewohner. Lesen wir weiter in Vers 5. Die Erde ist von ihren Bewohnern entweiht, denn sie übertreten das Gesetz, ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Und darum frisst der Fluch die Erde und büßen seine Einwohner. Darum sind die Einwohner der Erde dahingeschwunden, sodass wenig Leute übrig bleiben. Christus sagte, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, wenn er nicht zurückkommen würde, um diese Zeiten zu verkürzen, würde kein Mensch übrig bleiben. Einige werden überleben, aber wenige werden überleben. Die meisten Menschen werden während dieser schrecklichen Zeiten umkommen. Es heißt, sie übertreten das Gesetz. Es geht hier um das geistliche Gesetz der 10 Gebote, der Rechtsvorschriften, der Satzungen. Aber die Menschen könnten auch das Gesetz in physischer Hinsicht halten, zumindest dem Buchstaben nach, wenn sie es vielleicht auch dem Geiste nach nicht halten können, solange wir sie nicht berufen sind, den Heiligen Geist erhalten haben. Aber Gott sagt, ihr seid schon verantwortlich. Ihr wisst, dass es falsch ist, zu töten, zu stehlen, zu lügen, Ehebruch zu betreiben, andere Götter anzubeten als mich und so weiter und so fort. Auch die Sabbatgebote werden klar und deutlich in der Bibel niedergeschrieben. Jeder, der die Bibel liest, kann über den Sabbat lesen, über die heiligen Festtage lesen. Es gibt da wenig Entschuldigung zu sagen, ach ja, das brauchen wir nicht zu tun. Ein paar Bemerkungen hier über den Bund. Das heißt hier, sie ändern die Gebote natürlich. Sabbat wurde abgeschafft, Sonntag wurde ersetzt. Das heißt, dass die heiligen Festtage nicht mehr zu halten sind. Man hat jetzt heidnische Tage, denen man einen christlichen Mantel übergeworfen hat, zu halten, wie Weihnachten, Ostern und so weiter und so fort. Was ist mit dem Bund gemeint? Es heißt, die Bewohner der Erde brechen den ewigen Bund. Der einzige Bund, der geschlossen worden ist mit allen Menschen auf Erden, war der Bund zur Zeit von Noah. Sie können sich daran erinnern, dass Gott einen Bund schloss mit Noah und sagte, ich will nicht mehr den Menschen und die Tiere durch eine weltweite Flut vernichten. Wenn Sie weiterlesen hier an dieser Stelle in Jesaja 24, sehen Sie, dass Gott die Erde nicht mit einer Flut vernichten wird, aber durch Feuer. Also Gott hält sein Wort. Aber dieser Bund, der hier angesprochen wird, ist der Bund mit Noah. Nun, es gab im Alten Testament viele Bünde oder Bündnisse. Ein Bund ist nichts weiter als ein Vertrag. Und einige dieser Bündnisse, dieser Verträge sind nach wie vor gültig und andere eben nicht. Und das liegt daran, dass ein Bund nicht das gleiche ist wie ein Gesetz. Ein Bund ist auf Grundlage eines Gesetzes erschaffen worden. Oder man ist in einen Bund eingetreten aufgrund der Grundlage des Fundamentes eines Gesetzes. Und wenn jetzt Gesetze sich ändern oder abgeschafft werden, dann hört damit der Bund auf zu bestehen, es sei denn, er kann angepasst werden an die neuen Verhältnisse. Wenn Sie zum Beispiel an die Bündnisse denken, die Gott damals mit Israel machte unter Mose, da gab es nämlich mehrere, man spricht heute so hin und wieder von dem alten Bund. Man muss dann definieren, welchen, in Anführungszeichen, alten Bund man da meint. Zunächst einmal hat Gott einen Bund geschlossen mit Israel unter Mose am Berg Sinai. Der wurde kurz darauf gebrochen, weil nämlich die Menschen dann das goldene Kalb erschufen. Dann wurde ein weiterer Bund geschlossen, nachdem der Mose wiederum 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg gewesen ist, um dann erneut die 10 Gebote auf diesen Tafeln zu erhalten. Dann wurde ein weiterer Bund geschlossen in Moab, als die Israeliten dabei waren, ins gelobte Land zu gehen. Ein separater Bund wurde geschlossen mit Israel im Hinblick auf den Sabbat. Es wurde ein Bund geschlossen mit den Leviten, mit Aaron. Es wurde ein Bund nachher geschlossen mit David. So gab es viele, viele Bündnisse. Es gibt den Bund der Beschneidung. Schauen Sie, viele der Bündnisse existieren heute nicht mehr. Der Bund der Beschneidung ist abgeschafft. Man braucht sich heute nicht mehr beschneiden zu lassen, physisch. Geistlich schon, aber nicht physisch. Die sogenannten alten Bünde, die Bündnisse am Berge Sinai und auch in Moab, die gelten heute nicht mehr. Warum? Weil sie auf Grundlage von Gesetzen abgeschlossen wurden, wie zum Beispiel Ritualgesetze, Opfergesetze, die heute nicht mehr gültig sind. Von daher ist der Bund nicht mehr gültig. Aber das bedeutet nicht, dass die anderen Gesetze, die geistlichen Gesetze, wie die 10 Gebote zum Beispiel, heute nicht mehr gültig wären. Die sind nach wie vor gültig. Wenn ein Bund abgeschafft wird, heißt das nicht, dass damit die Gesetze automatisch abgeschafft sind, sondern es geht darum, man muss feststellen, welche Gesetze abgeschafft worden sind. Jetzt gibt es den neuen Bund. Wir können heute bereits schon unter den Bedingungen des neuen Bundes leben. Der neue Bund ist insoweit noch nicht abgeschlossen, denn der neue Bund wird abgeschlossen zwischen Gott und Gottwesen, wenn wir wiedergeborene Gottwesen sein werden im Reich Gottes. Wir können aber bereits heute schon unter den Bedingungen des neuen Bundes leben. Eine geistliche Hochzeit eingehen mit Jesus Christus, die aber dann durchgeführt wird, diese Ehe, wenn Christus zurückkommt. Schauen Sie, alles dies ist wichtig zu begreifen, wenn wir von Bündnissen sprechen. Hier geht es um den Bund mit Noah Und Gott hält die Menschheit dafür verantwortlich, dass sie auch hier wiederum die ewigen geistlichen Gesetze der 10 Gebote und der Rechtsvorschriften und der Satzungen, die die 10 Gebote näher erläutern, brechen. Und wenig Leute werden übrig bleiben, wie es heißt. Schauen wir uns Sacharja Kapitel 14 an. Der Zusammenhang ist nuklearer Weltkrieg. Sacharja Kapitel 14. Und lesen wir Vers 12. Ich habe nebenbei gesagt, 3 Predigten über Bund und Gesetz gegeben. Was ich gerade gesagt habe, ist nur die sehr, sehr kurze Zusammenfassung. Sie sollten sich mit diesen Themen eingehend auseinandersetzen. Es gibt zum Beispiel auch einen Bund mit Abraham, einen Bund mit Isaak, einen Bund mit Jakob und so weiter und so fort. Wie ist das alles zu verstehen? Und was für eine Bedeutung hat es für uns heute? In Sacharja Kapitel 14 und Vers 12. Und das wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem gekämpft haben. Ihr Fleisch wird verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen, und ihre Augen werden in den Augenhöhlen verwesen, und ihre Zunge wird im Mund verwesen. So übersetzt es hier die Neue Lutherbibel 2009. Die Schlachterbibel spricht von verfaulen. Die Authorized Version, die englische King James Bibel, sagt, they will consume away. Im Hebräischen ist das Wort makok oder makak. Und im Englischen würde das heißen to melt oder to vanish. Im Deutschen schmelzen, sich auflösen oder vergehen. Schmelzen, sich auflösen, vergehen. Die werden vergehen. Das gleiche Wort wird in Jesaja 34 gebraucht, in Vers 4, wo es darum geht, dass die Elemente vergehen, aufgelöst werden. In 2. Petrus 3 und Vers 10 wird das gleiche gesagt. Es geht darum, die Menschen werden aufgelöst werden, die werden vergehen, die werden schmelzen. Warum? Durch Nuklearwaffen. Wenn Sie sich diese schrecklichen Bilder anschauen, damals, als die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, Menschen hörten auf zu existieren, die waren einfach nicht mehr da. Genau das wird hier beschrieben. Ein Nuklearkrieg ist ganz klar und deutlich prophezeit. In Offenbarung Kapitel 10 wird uns Folgendes gesagt, denn viele meinen heute, ach, das ist doch noch lange nicht der Fall. Das passiert so schnell ja noch nicht, wenn überhaupt irgendwann. Nuklearkrieg wird sowieso keinen geben. Menschen sind doch nicht so verrückt, das zu tun, wird mir immer und immer wieder geschrieben. Sie haben noch nicht die Verrücktheit der Menschheit erkannt, wenn Sie das sagen. In Offenbarung Kapitel 10 und Vers 6. Hier wird ein Engel zitiert, der schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist. Nebenbei gesagt, ein Engel schwört. Sie sollten nicht schwören. Ein wahrer Christ schwört nicht. Ganz klar und deutlich wird das in der Bibel gesagt. Aber der Engel, der schwört und der sagt, und er schwört hier bei dem Himmel oder bei dem, der den Himmel geschaffen hat, was darin ist, die Erde, was darauf ist, das Meer, was darin ist, dass es nun keinen Zeitaufschub mehr geben soll. Sagt die Neue Lutherbibel 2009 sehr schön hier. Keinen Zeitaufschub mehr. Sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, Vers 7. Wenn er posaunen wird, soll das Geheimnis Gottes vollendet werden, wie er seinen Dienern, den Propheten, angekündigt hat. Es kommt zu einem Zeitpunkt, wo es keinen Zeitaufschub mehr geben wird. Ezekiel 12 sagt uns das Gleiche. Ezekiel 12 und Vers 25. Ezekiel 12. Und Vers 25. Denn ich bin der Herr. Was ich rede, das wird geschehen. Und nicht länger verzögert werden. Sondern zu eurer Zeit, ihr widerspenstiges Haus, will ich es tun, was ich rede, sagt der Herr, Herr. Und noch einmal in Vers 28. Darum sagt zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, was ich rede, soll nicht länger verzögert sein oder werden, sondern es soll geschehen. Sagt der Herr, Herr, egal wie die Umstände aussehen mögen, ach, wir haben so eine starke Armee, sagen wir einmal, die Amerikaner würden das von sich geben, das kann ja alles gar nicht passieren. Welche Macht würde sich erdreisten, uns anzugreifen? Schauen Sie sich einmal Nordkorea an, was die sich alles erdreisten. Eine kleine, winzige, unbedeutende Macht im Vergleich. Oder auch Iran. Und auch heute beginnen die schon, Amerika zu spotten und man hört viel von dem, was man so tun kann. Aber wird es geschehen? Vielleicht wird es noch geschehen. Vielleicht auch schon nicht mehr. Aber wenn der Zeitpunkt da ist, von dem wir hier reden, wird das nicht mehr geschehen. Amerika wird nicht mehr in der Lage sein, sich zu verteidigen, weil Gott es nicht zulassen wird. Und das Gleiche gilt für Großbritannien. Wir müssen allerdings vorsichtig sein mit Spekulationen. Ich höre immer und immer wieder, habe die Jahre hindurch gehört, wer so alles das Ziel sein soll. Im Jahre 1975, da hatte man irgendwo stark daran gedacht, vielleicht im Jahre 75 nicht mehr so ganz, aber zuvor, dass der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß das Tier sei. Nun, dann ist er gestorben im Flugzeug. Dann war das nichts mehr. Dann habe ich andere Spekulationen gehört, wer das Tier so sein soll. Einige sprechen vom Antichristen. Sogar David Hasselhoff wurde erwähnt als eine Möglichkeit. Natürlich, Donald Trump wird erwähnt. Berlusconi wurde erwähnt. Viele wurden erwähnt. Jetzt wird Stauffenberg erwähnt. Obama wurde erwähnt. Ich kann Ihnen ganz klar und deutlich versichern, keiner von denen wird das Tier sein. Keiner von denen. Es gibt da sehr viele Gründe dafür. Unsere kostenlose Broschüre, die 10 europäischen Auferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches, zeigt Ihnen, auf was Sie achten sollen. Und das trifft auf alle diese, die ich gerade erwähnt habe, nicht zu. In keinster Weise. Gott wird uns offenbaren, er wird seinem Volk offenbaren, wer das Tier ist, wenn die Zeit gekommen ist, aber nicht zuvor. Und man muss sehr aufpassen im Hinblick auf Spekulationen. Man muss sehr aufpassen im Hinblick auf falsche Endzeitberechnungen. Da werden immer wieder Jahre angegeben. Das letzte Jahr, was ich gehört hatte, war 2017. Im Jahre 2017 sollte Christus zurückkommen. Nun, Christus ist nicht im Jahre 2017 zurückgekommen, wird es auch nicht. Sehr aufpassen mit solchen Spekulationen, solchen Ideen. Der Spiegel hat einen Artikel verfasst, vor, ich glaube, einem Monat oder so, in Deutsch, aber da hätte ich für zahlen müssen, das wollte ich nicht. Und dann wurde der ins Englische übersetzt, den habe ich mir dann durchgelesen. Der Artikel im Deutschen wurde am 23. August veröffentlicht, im Englischen ein wenig später. Worin die Behauptung aufgestellt wurde, es kann niemals einen deutschen Donald Trump geben. Und eine interessante Aussage war die, unter anderem, dass Deutschland einmal an einen Heiland, einen Erretter, einen Führer geglaubt hat, aber dieser Glaube ist erschüttert worden in dem, was Hitler so getan hat. Und dieser Glaube ist total weg und wird auch nicht mehr wiederkommen. Welche Naivität von Autoren des Spiegels, die einfach nicht begreifen können, auch jetzt schon nicht begreifen können, wie es in Deutschland aussieht. Aber man muss auch beachten, dass wenn dieses Tier, einige sagen fälschlich Antichrist, ist an sich eine falsche Übersetzung, falsche Bezeichnung, wenn dieses Tier auftritt, dann wird es auftreten auf eine Weise, die keiner erwartet hat. Er wird alle Menschen verwundern, dass er auftritt. Heute erwarten viele zum Beispiel, dass Herr Stauffenberg wieder an die Macht kommt. 80% der Deutschen gehen davon aus oder sagen, das wäre also ganz schön, wenn er in der Politik mitmischen würde. Er überrascht keinen mehr, wenn er an die Macht käme. Aber er ist es sowieso nicht, aus vielen Gründen. Jemand schrieb mir, Gott hat mir offenbart, dass es Stauffenberg ist. Nun ja, also Gott hat ihm sicherlich das nicht offenbart. Aber jetzt zu dem Zeichen der Wiederkunft Christi. Noch einmal. Und zu den himmlischen Zeichen. Das Wort Zeichen, das ich jetzt mehrfach angesprochen habe, ist im Griechischen das Wort Semaion. S-E-M-E-I-O-N. Das ist immer das Wort. Und schauen wir uns kurz Offenbarung 12 jetzt einmal an. Was angeblich jetzt dieses Zeichen sein soll mit der Jungfrau und der Sonne und dem Mond. Lesen wir genau, wie es hier beschrieben ist. Offenbarung 12 und Vers 1. Dann erschien ein großes Zeichen im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Kopf eine Krone von 12 Sternen. Und dann wird weiter davon gesprochen, dass sie schwanger wurde dass sie in Wehen schrie, dass sie große Qual litt bei der Geburt und dass dann das Kind gezeugt und geboren wurde. Vers 5, sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit einem eisernen Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinen Thron. Wer wurde entrückt? Das Kind, Jesus Christus hier offensichtlich. Wurde die Frau entrückt? Keineswegs, davon steht in der Bibel nichts. Zunächst einmal geht es bei der Frau, die hier in Offenbarung 12 und Vers 1 beschrieben wird, geht es überhaupt gar nicht um Maria. Ich zeige Ihnen, worum es geht. Schlagen Sie mit mir 1. Mose Kapitel 37 auf. 1. Mose 37 und lesen wir angefangen Vers 9. Der Josef, der hatte einen Traum. Und er hatte einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sagte, seht, ich habe noch einen Traum gehabt und seht, die Sonne, der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir, dem 12. Stern, wenn Sie so wollen. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, da rügte ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir zur Erde niederfallen? Interessant ist, dass zumindest die Brüder nachher vor Josef niederfielen, als sie nach Ägypten kamen, ohne zu wissen, dass es Josef war. Nun, Josef wurde das Erstgeburtsrecht übertragen. Er war der Höchste im Hause Israel. Und seine Nachkommen, Ephraim und Manasse, die würden zu Weltmächten werden, die man heute in den USA und in Großbritannien oder den britischen Commonwealth finden kann. Das ist das, worum es hier geht. Die Geburt, wenn man so sagen will, des alttestamentlichen Israel. Jakob, der Name, wurde ja dann zu Israel umbenannt. Und natürlich ist Maria aus dem Hause David Teil dieser alttestamentlichen und dann auch neutestamentlichen Gemeinde, des physischen und geistigen Israel. Und dann lesen wir weiter hier in dieser Stelle, in Vers 6, und die Frau floh in die Wüste. Die Kirche würde überleben und sie würde dort 1260 Jahre lang ernährt werden an ihren Ort. Aber es geht hier um eine Zeitspanne von 1260 Jahren, wo nämlich die Kirche dann in den Untergrund ging. Und wenn wir noch weiter lesen, dann lesen wir, dass zur Endzeit ein Teil der Kirche geschützt und beschützt werden wird an einem sogenannten Ort der Sicherheit, hier auf Erden. Aber nicht alle. Denn wir hatten ja gelesen, es wird wiederum zu einem Martyrertum kommen. Das wird hier beschrieben. Aber es ist nicht ein Zeichen im Himmel. Ein Zeichen im Himmel. In welchem Himmel? Nun, Offenbarung 12 und Vers 3 spricht noch von einem weiteren Zeichen. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache. Der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner. Und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Und sein Schwanz zog ein Drittel der Sterne. Das waren jetzt Engel, die Satan folgten in seiner Rebellion gegen Gott. Die versuchten, Gott von seinem Thron zu stürzen. Die werden hier auch als Sterne bezeichnet. Aber das sind jetzt gefallene Sterne, gefallene Engel. Und die wurden jetzt hinweggefegt und auf die Erde geworfen. Und dann ist es der Drache, der vor die Frau trat, die gebären sollte. Und wenn sie geboren hätte, dann wollte der Drache das Kind verschlingen. Er wollte Christus töten. Unter anderem auch damals durch Herodes, der den Kindermord beging. Schauen Sie, das ist ein anderes Zeichen im Himmel. Das sieht der Johannes. Wir werden gleich sehen, wie er das sieht. Das ist nicht etwas, was wir heute sehen könnten, mit unseren bloßen Augen. Uns da ein Sternbild anschauen, eine astronomische Planetenkonstellation und sagen, ah, das ist jetzt hier das Zeichen im Himmel. Das ist alles symbolisch, wie ich Ihnen erklärt habe, zu verstehen. Es gibt ein weiteres Zeichen im Himmel, Offenbarung Kapitel 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Hier werden die letzten 7 Plagen geschildert, die ausgegossen werden. Kurz vor und auch noch während der Zeit der Wiederkunft Christi. Es geht hier nicht um einen physischen Himmel. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwo jetzt am Horizont da irgendwelche Zeichen sehen könnten. Es geht hier um den dritten Himmel. Die Bibel spricht von 3 Himmeln. Die Erdatmosphäre, das Universum und dann den dritten Himmel. Ein geistiger Himmel, wo Gott wohnt, wo Gott lebt. Er und seine Engel, Jesus Christus. Und Johannes wurde in einer Vision dieser dritte Himmel gezeigt. Und alles, was er hier sieht, ist eine Vision, die ihm offenbart wurde im Hinblick auf die Zukunft. Schauen wir uns dies an, Offenbarung Kapitel 4. Es ist für mich unfassbar, wie Leute so etwas lesen können und nicht verstehen können, worum es hier eigentlich geht. Aber es sollte vielleicht nicht unfassbar für mich sein, denn viele sind verführt. Viele verstehen nicht das Wort Gottes. Die meisten heute verstehen es nicht. Ich hoffe, Sie verstehen es. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Danach schaute ich auf und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir reden gehört hatte wie eine Posaune, die sagte, steig hier herauf und dann werde ich dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und gleich darauf war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß, hatte das Aussehen wie der Stein Jaspis und Karneol und ein Regenbogen war rings um den Thron anzusehen wie ein Smaragd und dann wird weiter der Thron Gottes beschrieben, Gott der Vater, der auf diesem Thron sitzt und die vielen Engel um ihn herum und natürlich auch das Lamm Jesus Christus. Es war dies eine Vision. Diese Dinge konnte Johannes in einer Vision sehen. Kein Mensch kann dies sehen, es sei denn, es wird ihm in einer Vision gezeigt. Und diese Zeichen am Himmel, von denen Christus sprach, haben mit dem, was wir hier gerade gelesen haben, also mit anderen Worten, mit diesen Zeichen im Himmel, die wir hier angeführt haben, absolut nichts zu tun. Denn die können sehr wohl gesehen werden. Die können sehr wohl gesehen werden, aber es geht hier nicht um vorübergehende Sonnenfinsternisse oder um Planetenkonstellationen, die nach heidnischen Planeten benannt sind, die man nur durch Teleskope überhaupt sehen kann oder durch astronomische Berechnungen. Darum geht es mit Sicherheit nicht. Denn es gibt falsche Zeichen. Und es gibt auch Zeichen, die falsch gedeutet werden, die die Menschen verführen. Offenbarung Kapitel 13 und Vers 13. Offenbarung 13 und Vers 13. Der falsche Prophet, eine charismatische religiöse Persönlichkeit, die mit dem Tier, diesem militärischen Führer, Hand in Hand arbeiten wird. Da heißt es, es tut große Zeichen, dieses zweite Tier, dieser falsche Prophet. Es tut große Zeichen, sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die Bewohner der Erde wegen der Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier. Das gleiche Wort wird hier gebraucht im Griechischen. Aber es sind dies falsche Zeichen, vor denen gewarnt wird. Offenbarung 16 und Vers 14. Hier wird im Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Christi von Geistern von Dämonen gesprochen. Es heißt, es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun und zu den Königen der Erde und des ganzen Weltkreises ausgehen, um sie zum Krieg zu versammeln, für jenen großen Tag Gottes des Allmächtigen. Die Menschen werden so verführt sein, auch durch diese Zeichen, die der falsche Prophet tun wird, dass sie bereit sind, gegen Christus zu kämpfen, wenn er zurückkommt. Und wir hatten gesehen im Buch Sacharja, was mit denen dann geschehen wird, die das wagen zu tun. Offenbarung Kapitel 19 und Vers 20. Offenbarung 19 und Vers 20. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Und lebendig wurden diese beiden in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das sind verführerische Zeichen. Und diese Verführungen werden so drastisch sein, dass die ganze Welt darauf hereinfallen wird. In 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Aber es sind dies falsche Zeichen. Und man kann auch astronomische Konstellationen sich anschauen und daraus falsche Zeichen machen, für sich selbst, für andere, damit die Menschen verführen. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Dann wird der Gesetzlose offenbart werden, der Mann der Sünde, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, einen Tempel, der noch in Israel gebaut werden wird, vor der Wiederkunft Christi. Und er wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Es ist hier der falsche Prophet, nicht das Tier, das der falsche Prophet. Dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr mit dem Hauch seines Mundes umbringen wird und ihm ein Ende bereiten wird durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Ihm, es geht hier um diesen falschen Propheten, dessen Ankunft nach der Wirkung des Satans geschieht, mit jeder Art von Kräften und Zeichen und Wundern der Lüge und mit jeder Art von Verführung zur Ungerechtigkeit, zur Gesetzlosigkeit unter denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, um gerettet zu werden. So schlimm wird es werden. Viele, die meisten Menschen werden diesen falschen Zeichen folgen. Fatima zum Beispiel, ein klares falsches Zeichen, wenn es das überhaupt gegeben haben sollte. Ein kleines, vorbedeutendes Ereignis von diesen gewaltigen falschen Zeichen, die kommen werden. Und möglicherweise werden die auch mit einer falschen Idee der Mutter Gottes in Anführungszeichen in Verbindung gebracht werden können. Schauen wir uns noch einmal Matthäus Kapitel 24 an. Noch einmal die Warnung, die Christus uns gibt, uns nicht auf solchen Blödsinn, aber gefährlichen Blödsinn einzulassen. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, wo immer es möglich ist, auch die Auserwählten verführt würden. Selbst wenn sie ein Auserwählter sind, selbst wenn sie den Heiligen Geist Gottes in sich haben, sind sie nicht unbedingt gegen solche Verführung gefeit. Sie müssen aufpassen. Sie müssen Acht geben. Sie dürfen sich nicht von diesen falschen Ideen verleiten lassen. Sie sollten auch an Folgendes denken. Einige, die sind fasziniert mit der Idee, auch Christus wird jetzt, sagen wir mal, in ein paar Jahren zurückkommen. Und von daher brauche ich auch nichts mehr zu tun, um mich weiterzubilden, um eine bessere Position, vielleicht einen besseren Job zu erreichen. Ich kann mich total von der Welt zurückziehen, so quasi in einem geistigen Kloster leben. Brauche nichts weiter zu tun, als den ganzen Tag lang die Bibel zu studieren, zu beten, zu fasten, sich die Predigten von Herrn Link anzuschauen. Damit tun sie das nicht, was Gott ihnen sagt. Gott schickt uns in die Welt. Nun, wir sollen nicht Teil der Welt sein, aber wir sollen ein Vorbild sein, ein gutes Beispiel sein durch unseren gerechten Lebensweg. Aber schauen Sie, unabhängig davon, wann Christus zurückkommt, kann Ihr Leben heute schon ein Ende haben. Sie wissen nicht, wann Sie sterben werden. Wir sind in letzter Zeit sehr mit Nachrichten belastet worden, bombardiert worden von geliebten Menschen, die gestorben sind oder dabei sind zu sterben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei ihnen ähnlich sein wird und ähnlich ist. Und es ist wichtig für uns alle. Ich möchte Sie mit diesem Gedanken dann entlassen, aber der Gedanke ist ein wenig lang noch. Es ist wichtig für uns alle zu begreifen, warum wir hier auf Erden sind, warum wir erschaffen worden sind und was unsere Zukunft ist und ob unsere Priorität wirklich die ist, ins Reich Gottes zu gelangen. Oder ob wir jetzt wiederum Teil der Welt werden wollen. Das sollten wir keineswegs. Gott, Jesus Christus, hat uns aus der Welt herausgerufen, damit wir anders sind. Aber gleichwohl lesen wir in Psalm Kapitel 90. Psalm 90 und Vers 12. Lehre uns bedenken. Mose sagt das hier. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das war Mose, der das vor vielen tausend Jahren geschrieben hat. Das gilt für uns heute genauso wie für alle Menschen damals. Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Denn es eilt schnell dahin, als flögen wir davon. Wie schnell die Jahre vergehen. Ich werde jetzt demnächst 65 Jahre. Wenn ich zurückdenke an mein Leben, wie schnell ist das alles vergangen? Nun, hoffentlich lebe ich länger als 70 Jahre, wenn ich überhaupt noch so lange im Fleisch lebe. Aber das steht bei Gott. Nun, meine Eltern sind alt geworden, meine Mutter 85, mein Vater sogar 95. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wann unser Leben aufhört. Und das sind natürlich auch nur Durchschnittswerte. Wir verstehen, dass einige werden halt älter, sogar als 80 Jahre. Okay, wenn man davon ausgeht, dass man, sagen wir mal, mit 70 Jahren stirbt und mein Vater wurde 95, hat er so einige Jahre hinzuerhalten. Aber gleichwohl, Gestorben ist er auch. Wartet auf die Auferstehung von den Toten, wie alle Menschen, die gestorben sind, warten auf die Auferstehung von den Toten. Die sind zurzeit tot im Grabe. In Prediger Kapitel 7 wird uns wiederum klar und deutlich gesagt, worauf es ankommt. Vers 2. Es ist besser, in das Trauerhaus zu gehen, als in ein Feierhaus. Und schon gar nicht ein Freudenhaus. Aber Sie verstehen den Zusammenhang. In jedem ist das Ende aller Menschen. Und der Lebendige nimmt es sich zu Herzen. Mit anderen Worten, nicht, dass man jetzt jeden Tag sein ganzes Leben lang jetzt in Trauerhäusern verbringen soll. Aber hin und wieder ist es schon natürlich wichtig, daran zu denken, wir werden alle sterben. Und was das für uns bedeutet heute. Denn wir wissen nicht, wann wir unseren letzten Atemzug tun werden. Vers 4. Das Herz der Weisen ist im Trauerhaus, aber das Herz der Toren im Haus der Freude. Die machen sich keine Gedanken darüber, dass sie irgendwann mal sterben müssen, dass sie irgendwann einmal Rechenschaft ablegen müssen für das, was sie getan haben. Sie leben in Saus und Braus, in Freuden und denken nur an das Vergnügen. Das ist nicht das, was Gott von uns erwartet. Nun, gerade auch für Christen gilt Folgendes in Jesaja Kapitel 57. Und das sollte uns allen auch einen gewissen Trost geben, aber ein Trost, der nur dann Gültigkeit hat, wenn man sich dessen bewusst ist. Jesaja 57, Vers 1. Der Gerechte kommt um, und es ist niemand da, der es sich zu Herzen nimmt. Und heilige Leute werden weggerafft, und niemand achtet darauf. Denn die Gerechten werden vor dem Unglück weggerafft. Die werden vor dem Unglück bewahrt, diesen schrecklichen Zeiten, die kommen werden, diese große Trübsal, von denen wir gerade gelesen haben. Gott bewahrt sie davor. Wenn ein Christ es geschafft hat, ins Reich Gottes zu kommen, dann ist es für ihn ein Segen, wenn er stirbt. Denn im nächsten Augenblick seines Bewusstseins wird er wieder am Leben sein, aber diesmal als ein unsterbliches Geistwesen, ein Gottwesen im Reich Gottes. Es ist immer schwer für diejenigen, die übrig bleiben, die Überlebenden, die Verwandten, die Freunde. Natürlich, es ist immer sehr schwer. Aber denken wir auch daran, die haben es geschafft. Und die werden vor dem kommenden Unheil bewahrt. Die sind jetzt in Gottes Hand, die können nicht mehr abfallen, sagen wir einmal, von der Wahrheit. Vers 2. Und die ihr Leben richtig geführt haben, die kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern, warten auf die Auferstehung von den Toten. Daran sollten wir denken. Offenbarung Kapitel 14. Offenbarung Kapitel 14. Und lesen wir die Verse 12 bis 13. Aber wir sollten auch daran denken, dass uns in jedem Augenblick, wenn Gott es will, wenn Gott es zulässt, der Zeitpunkt des Todes begegnen kann. Offenbarung 14 und Vers 12. Hier ist Ausdauer der Heiligen. Hier sind die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus, oder besser den Glauben Jesu, festhalten. Festhalten, Ausdauer haben, nicht aufgeben. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, sagt der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Die sind nicht vergessen. Die sind nicht vergessen bei Gott. Manchmal folgen unsere Werke uns auch dadurch nach, dass wir Einfluss haben auf Überlebende. Aber ganz besonders geht es mir als letzte Stelle nun in Offenbarung Kapitel 22, Vers 10. Wo uns folgende Ermahnung und auch Ermutigung gegeben wird. Weiter sagte er zu mir, versiegle die Worte der Weissagung in diesem Buch nicht, denn die Zeit ist nah. Ich habe Ihnen heute vieles mitgegeben, hoffe ich, was Ihnen einen besseren Einblick geben wird in die Zukunft, worauf man achten soll und wovon man sich nicht ablenken lassen soll. Es heißt, wer Unrecht tut, Vers 11, der tue weiterhin Unrecht. Wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der sei weiterhin gerecht. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Und siehe, ich komme bald. Und wenn Sie heute Abend sterben sollten, dann ist für Sie dieser Zeitpunkt bereits schon erreicht. Denn wie ich sagte, im nächsten Augenblick sind sie wieder am Leben. Und wenn sie in Christus gestorben sind, werden sie genau vor Christus dann stehen, wenn er zurückkommt. Siehe, ich komme bald. Und er sagt, und mein Lohn mit mir. Er wird uns belohnen, um jedem zu geben, wie es seinen Werken entspricht. Unsere Werke folgen uns nach, auch in dem Sinn, dass Christus kommt, uns für unsere Werke zu belohnen, weil wir uns ausgerichtet haben auf das Reich Gottes und auf seine Gerechtigkeit. Und da brauchen wir keine großen Sorgen und Ängste zu haben, selbst nicht vor diesen Dingen, die geschehen werden, denn wir sind in Gottes Hand und da sind wir sehr bewahrt und geschützt. Aber machen wir nicht den Fehler, dass wir alles zu gleichgültig entgegennehmen, so als allgemeine Selbstverständlichkeit, denn das wäre eine große und gefährliche Einstellung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis auf Weiteres, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.